Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Max Oppel.
Hallo zusammen. Wir beamen uns gleich gedanklich ins Jahr 2016 zurück. Bei all den Nostalgie-Fotos auf Instagram fragen wir uns, war die Welt damals besser oder jedenfalls das Internet? Antworten gibt's gleich hier im Kompressor. Willkommen. Wenn Sie bei Insta sind, dann haben Sie auf jeden Fall schon den 2016er Trend gesehen. Posts mit Bildunterschriften wie 2026 ist das neue 2016 gehen viral. Also man teilt Fotos von sich von vor 10 Jahren, wenn man sie denn hat. Meistens begleitet dann von melancholischer, nostalgischer Musik. Hier ein Beispiel. Content-Kreatorin Rachel Spaniersberg stellt ihren heutigen hellen, stark kuratierten Instagram-Feed mit überwiegend beige, einem deutlich bunteren, verspielteren Feed eben aus dem Jahr 2016 gegenüber. Ja, was sagt dieser Nostalgie-Trend über unsere Gegenwart aus? Das wollen wir mit Podcasterin, Drehbuchautorin und Kostümbildnerin Freya Hermann besprechen. Hallo und willkommen im Studio.
Hallo.
Also wie würdest du diese Videos von 2016 beschreiben? Wofür stehen die?
2016 steht visuell für Imperfektion. Das heißt, wir sehen sehr stark kodierte Bildsprache, sehr bunte Bilder, oft leicht überbelichtet, klassische Snapchat-Ästhetiken wie Blumenkranz oder Papi-Tiermaskenfilter, Emojis, Partybilder mit Kronen und insgesamt sehr starke oder wenig Bildbearbeitung. Außerdem steht 2016 hier für ein Social Media, in dem die Welt noch in Ordnung war oder zumindest zu sein schien. Also eher Tagebuch und Spielfläche als kommerzieller Ort. Und das hat auch damit zu tun, dass die sozialen Netzwerke damals noch ein vergleichsweise junges Phänomen waren. TikTok kam ja erst 2017 international auf den Markt. Und für viele Nutzerinnen war Social Media noch ein Experimentierraum und ein Ort, an dem sie mit Freundinnen in Kontakt treten und Bilder von Avocado-Toasts posten konnten.
Also ich würde sagen, heute hat das Netz auf jeden Fall seine Unschuld verloren. Vielleicht hat es sie damals noch gehabt. Aber was sagt uns das jetzt? Was wird da konkret verhandelt?
Ja, 2016 fungiert hier weniger als konkretes historisches Jahr, denn als Projektionsfläche. Und ich finde, der Song Space Song von Beach House aus dem Jahr 2015, den wir gerade gehört haben, ist so ein klassischer Sound für emotionalisierende Social-Media-Inhalte. Und er wurde allein auf Instagram über 280.000 Mal geteilt. Und in der exemplarischen Idealisierung von 2016 würde ich damit zuerst eine Gegenwartskritik erkennen. Also eine Kritik an Plattformlogiken, die einfach Social Media heute sehr, sehr stark prägen. Nämlich Bilder von Influencerinnen, Contents von Marken und auch Optimierungszwänge.
Also das heißt, wer da jetzt aufspringt, das sind Leute, die das ablehnen, würdest du das sagen?
Ja, ich glaube zumindest Leute, die sich nach einem reineren Social Media oder einem Social Media, was es so nie wirklich gab, einem sozialen Social Media sehnen. Und ich glaube, das spricht vor allem Millennials an, die zu dieser Zeit gelebt und vielleicht sogar schon Instagram benutzt haben. Aber dann noch eine weitere sehr wichtige Gruppe, nämlich die der Gen Z und Alpha. Das sind also die ab 2000 und 2010 Geborenen und für die scheint 2016 eine geradezu mystische Qualität zu haben. Also es wird erinnert als ein Jahr des Fun, ein Jahr, in dem es Fidget Spinner gab und die Mannequin Challenge, aber auch Pokémon Go. Also Phänomene, die Leichtigkeit, aber auch Kollektivität und ja, vermeintlich weniger Zynismus versprechen. Und interessant daran finde ich, dass die 2010er lange als sehr, sehr uncool und auch peinlich galten und wir jetzt so eine Renaissance dessen entdecken, was häufig Millennial Optimism genannt wird. Also für viele Jüngere wird diese Zeit zum Sehnsuchtsraum und das, obwohl 2016 realpolitisch natürlich das Jahr des Brexit, von Trumps ersten Wahlsieg und dem Syrienkrieg war.
Auf jeden Fall. Also interessant ist ja, dass Instagram damit auch nostalgisch für sich selbst, also in Bezug auf sich selbst wird. Also die Sehnsucht nach früher bezieht sich da gar nicht auf andere Medien, sondern eben man bleibt sozusagen bei sich selbst.
Ja, das finde ich super spannend, denn beim Sichten der Inhalte fragt man sich schon, warum jetzt auf einmal digitale Instagram-Trends so betrachtet werden wie Schallplatten oder 70er-Jahre-Frisuren. Und es lässt sich auch nicht ganz klar nachvollziehen, von wem dieser Trend eigentlich stammt. stammt, aber er bindet Menschen emotional an diese Plattform. Und auch indem wir jetzt zum Beispiel drüber sprechen, fungiert das Ganze natürlich herrlich als Marketinginstrument. Mhm. Und ich sehe den Trend sehr anschlussfähig an Formate wie Spotify Wrapped, in dem die App ja ihren Userinnen die Nutzungsdaten ganz sharefähig direkt zur Verfügung stellt. Mhm. Und damit ist, denke ich, auch der 2016-Trend ein wirkungsvolles Marketing-Tool, das Interaktion und Engagement steigern soll. Schließlich wollen irgendwie alle mehr über sich erfahren und Instagram verlängert so die Content-Maschinerie von Weihnachten und Silvester hinein in den Januar.
Und es ist natürlich auch herrlich, sich so schön jung da nochmal zu präsentieren, ne? Was man ja sonst vorgeworfen bekommen würde, so ungefähr, das ist ein uraltes Foto.
Und natürlich auch über sich selbst sprechen zu können überhaupt.
Genau.
Das ist ja narrationsmäßig ein kleiner Traum.
Guter Vorwand, perfekt. Also was es ja wirklich damals eben noch nicht gab, das ist künstliche Intelligenz, die ja wirklich unseren Bildraum mittlerweile auch dominiert, kann man sagen. Also hat das eben auch was damit zu tun, dass man sagt, okay, früher, das sind garantiert keine KI-Bilder?
Ja, absolut. Mittlerweile sind ja rund 70% der Bilder auf Social Media KI generiert oder zumindest KI bearbeitet. Und ich würde sagen, der 2016-Trend artikuliert da eine Sehnsucht nach einer Realness, nach dem Unperfekten und auch nach einer Romantisierung des eigenen Lebens. Und es gibt auch auf Social Media momentan Personen aus der Gen Z, die Anleitungen machen, wie man zum Beispiel CDs brennt oder die wiederum mit Walkman herumlaufen. Also ja, beides Dinge, die lange als überholt galten, aber jetzt auratisch aufgeladen werden.
Das erinnert mich an den Kassettentrend, den es vor einer Weile irgendwann mal gab. Aber da ist man bisher noch nicht aufgesprungen. Du hast gesagt, man weiß nicht, woher der Trend kommt. Kann man vermuten, dass er aus der... naja, sagen wir mal, Insta-Geschäftswelt direkt kommt als Werbegag? Oder?
Ich glaube, das müsste er gar nicht, da diese Plattformen ja mittlerweile so algorithmisch agieren, dass gut funktionierende Trends sofort verstärkt werden und dass eigentlich das so eine Art Schneeballsystem ist, in dem eigentlich egal ist, wer das letztendlich initiiert hat. Und noch kleiner Fun-Fact, Kassetten sind natürlich absolut angesagt wieder.
Auch immer noch?
Ja, immer noch wieder.
Das habe ich wiederum nicht mitbekommen. Okay, wieder was gelernt. Podcasterin und Social-Media-Trend-Expertin Freya Herrmann über das Phänomen 2016er Fotos bei Insta. Danke.
Danke.
In Saarbrücken trifft sich diese Woche der deutschsprachige Filmnachwuchs beim 38. Filmfestival Max-Ophüls-Preis. Es geht da traditionell als Ort für neue Stimmen, für Filme, die experimentieren und auch klare Haltungen zeigen. Und einige hat unser Filmkritiker Patrick Wielinski bereits gesehen. Du berichtest ja auch schon seit über 10 Jahren für uns aus Saarbrücken.
Hallo, das Patrick. Stimmt. Hallo, hallo.
Willkommen, willkommen. Also 10 Jahre, das ist auch ein gutes Stichwort, denn nicht nur sind wir da beim 2016er Instagram-Trend, sondern auch eben die Max-Ophüls-Festival-Leiterin Svenja Böttger ist seit 10 Jahren im Amt. Damals war sie die jüngste Festivalchefin in Deutschland. Patrick, was hat sich da aus deiner Sicht in diesen 10 Jahren am Festival unter ihrer Handschrift sozusagen verändert?
Ja, das Festival hat schon einen enormen Schub bekommen, auch Energie, also so gut es eben geht in dieser deutschen, sehr schwerfälligen, oft bürokratischen Kulturlandschaft. Sie hat das schon mit ihren Mitteln geschafft, dieses Festival zumindest ein Stück weit ins 21. Jahrhundert zu holen. Das ist schon allein, das sieht man an ihrem Auftreten, an ihrer Art mit den Nachwuchsfilmemacherinnen und Filmemachern, wie sie mit ihnen umgeht, wie sie diesen Ort auch für sie gestaltet, so zum einen als Schutzraum, zum einen aber auch als Ort, der sehr kämpferisch ist, der auch sehr laut ist im bundesweiten Diskurs um Filmförderung, und natürlich hat sie auch die große Digitalisierungsoffensive gestartet, so jetzt auch viele Filme gesehen werden können online von Menschen, die es vielleicht nicht nach Saarbrücken schaffen, und vieles davon, wenn nicht sogar alles, ist ihrer Energie und ihrem Engagement zuzuschreiben.
Also sie tut viel dafür, dass das auch weiterhin populär ist. Andererseits hört man eben, dass es kostenmäßig Probleme gibt, dass Einsparungen und so weiter, wie überall. Also wo steht jetzt das Festival heute? Also vom Programm her, aber auch generell in der deutschen Festivallandschaft?
Ja, dieses Jahr zeigt man auch ganz bewusst weniger Filme in den Wettbewerben und zeigt, wir haben nicht das Geld genug, noch mehr Leute einzuladen. Man spürt, dass auch Saarbrücken kämpfen muss in der Branche, aber auch immer wieder kämpfen muss, weiterhin als die Plattform wahrgenommen zu werden bei den Filmemachern, wo es sich lohnt, seinen Film da dort zu zeigen. Denn die Fliehkräfte waren ja recht groß. Die Berlinale hatte lange Zeit diese Sektion Perspektive Neues Deutsches Kino. Da sind viele Filme abgewandert, weil der Bär auf dem Plakat angeblich besser ist als das Max-Ophüls-Logo. Das sind so kleine Sachen, mit denen eben das Festival kämpfen muss. Aber peu à peu ändert sich das gerade. Man spürt, was für ein interessanter Hub, sagt man ja heute, Saarbrücken sein kann. Mhm. Deshalb würde ich sagen, es bleibt eine der wichtigsten Plattformen für das Nachwuchskino. Vor allem als Teststation für alle, die versuchen wollen, anders zu sein, anders zu erzählen und trotzdem gucken, funktioniert das beim Publikum.
Dann gehen wir mal direkt in das Inhaltliche rein. Eröffnet wurde das Festival mit Glauben Sie an Engel, Herr Dvorak, diesem neuen Film eines Schweizer Regisseurs. Inwiefern steht ja dieser Film für zentrale Themen des diesjährigen Jahrgangs?
Es ist auf jeden Fall ein guter Eröffnungsfilm, weil er sehr fett produziert ist, starbesetzt mit Lars Eidinger, Luna Wedler, Karl Markowitz in den Hauptrollen. Ist auch ein sehr ambitionierter Film unter dem Aspekt, unter dem formalen Aspekt, denn er ist in Schwarz-Weiß gedreht, mit so einem Hang zum Skurrilen und Übernatürlichen. Es geht um den titelgebenden Herrn Dvorak, der einfach ein heruntergekommener Alkoholiker ist, in seinem Unterhemd, in seinem Haus, umgeben von hunderten Flaschen, einfach vor sich hin vegetiert. Und der bekommt eine Sozialarbeiterin an die Seite gestellt, die mit ihm so etwas wie ja so kreatives Schreiben ausprobieren möchte. Mhm. Am Anfang scheitert das natürlich, aber später öffnet sich dieser Mann durch das Schreiben. Dann kommt auch plötzlich Farbe in sein Leben und in seinen Film. Und es ist ein Film, der probiert so Sachen wie Mental Health, Traumata, Suchterfahrungen mit filmischen Mitteln zu übersetzen. Es hat etwas von einem ziemlich depressiven Wes Anderson manchmal, wenn so Rattenfiguren kommen und den Herrn da mit seinen Flaschen heimsuchen. Das ist ambitioniert, das ist sehr verspielt, vielleicht etwas zu verspielt für 2 Stunden, aber schon ein guter Rhythmusgeber für dieses Festival, das genau nach solchen Stimmen sucht, die alles anders machen, nur nicht langweilen.
Das ist auf jeden Fall schon mal gut. Und wenn du jetzt auf den Wettbewerb blickst, gibt es da ja Themen oder ästhetische Tendenzen, die dominieren, die sich jetzt schon abzeichnen?
Ja, wir haben ja gerade gehört, dass es den Rückgriff auf 2016 gibt. Im Kino ist die Bewegung noch weiter. Es gibt einen unglaublichen Rückgriff auf die Ästhetiken des 90er-Jahre-Kinos, auch des 90er-Jahre-Fernsehens. Es wirkt so, als würden sich diese 90er-Jahre zu so einem neuen Safe Space für die Filmemachenden zeigen. Also diese Lo-Fi-Ästhetik der frühen DV-Kameras, Fernseh- und Reality-TV-Ideen, auch das frühe Privatfernsehen der 90er Jahre wird dort imitiert, nachgestellt. Natürlich kann man fragen, warum ist das jetzt so, nicht wahr? Warum beziehen sich diese jungen Filmemachenden auf die 90er Jahre? Vielleicht ist das so, weil das noch eine Welt gibt, in der kein Chaos herrscht, in der nicht diese digitale Fragmentierung uns Kopfzerbrechen gestaltet, wo Berührungen echt waren, Treffen real, man konnte herumspringen und quatschen und davon erzählen auch die Filme. Das ist dann aber auch eine ästhetische Sache, denn die 90er Jahre, die sehen einfach sehr cool aus und auf diesem Spielfeld, auf dem tummeln sich sehr, sehr viele Filme.
Mhm. Einen gibt es, der in diesem Zusammenhang genannt wird, oft im Toten Winkel der Wahrnehmung aus Österreich, eine Mockumentary über sogenannte Echsenmenschen in Wien. Hören wir rein.
Warum taucht in diesem Film der Reptiloid auf?
Das Unterbewusstsein soll daran gewöhnt werden, die Reptiloiden als Fiktion wahrzunehmen. Ziel ist es, dass die Menschen nicht mehr so genau zwischen Realität und Fiktion auseinanderhalten können.
Wie überzeugend ist das? Also dieses Spiel sozusagen mit Form und Wirklichkeit?
Ja, das ist ein Film, der in die Vollen geht. Also es geht um 2 junge Frauen, die 1996, da sind wir ja wieder, ne, sich an der Wiener Filmakademie bewerben wollen, eben mit einem Dokumentarfilm über die großen und kleinen Verschwörungstheorien um sie herum. Eben die Idee, dass ganz Wien voller Echsenmenschen ist. Und was hier zunächst so als Mediensatire angelegt ist, komisch, absurd, bewusst so auf Fremdscham und auf so frühe TV-Ästhetik herausgemacht, ist später doch schon auch ein Argument, sich nochmal stärker mit Verschwörungstheorien auseinanderzusetzen. Denn die beiden jungen Frauen, die suchen diese Verschwörungsmystiker wie Erich von Däniken, der damals auch so eine Hochphase hatte, der vor kurzem erst gestorben ist. Die besuchen Talkshows wie Arabella und es geht dann auch um TV-Hits wie Alf. Also man versucht ständig die gute alte Zeit der 90er Jahre mit eigentlich unseren heutigen Ängsten zu konfrontieren. Und dann sind die beiden auch bei dem, was man heute Aluhut-Fraktion nennen könnte. Und das stellt sich aber als so eine Gruppe von kiffenden Studenten raus. Wir hören mal rein.
So, bei uns geht es jetzt weiter mit Zeugen außergewöhnlicher Phänomene. Wir sind hier heute bei unserem nächsten Gast und zwar beim Jonas. Jonas, vielen Dank, dass wir bei dir sein dürfen. Wir freuen uns sehr. Jonas, du hast ja ein besonderes Verhältnis zur Alufolie. Wie hat das angefangen?
Ja, die Antwort ist auch nicht wirklich zielführend, wenn man ehrlich ist. Aber das Schöne ist, was mir gefallen hat, ist, dass wir merken, in diesen 90er Jahren waren Verschwörungstheorien präsent, aber wir sind damit locker umgegangen. Sie waren Teil einer Unterhaltung. Wir haben sie gehört, wir haben drüber gelacht, wir haben weitergelebt. Mhm. Und der Film fragt dadurch natürlich indirekt, wie konnte es so weit kommen, dass heute Verschwörungstheorien Demokratie zersetzen sind? Wo ist diese Leichtigkeit von damals und wie gehen wir heute damit um und welche Rolle spielen die Medien? Das ist als Mediensatire wirklich vielschichtig und hochintelligent und wie wir gerade gehört haben, sehr, sehr lustig.
In der Tat. Ja, und dann, was da ja auch so ein bisschen durchscheint schon, also Entfremdung oder auch Identitätskrisen, das spielt eine Rolle häufig heute. Wie wird das in dem aktuellen Jahrgang verhandelt?
Nachwuchsfilmemachende bekommen meist gesagt an Filmhochschulen, filmt das, was ihr kennt. Naja, und wenn ich 20 bin, was kenne ich schon? Also nicht sehr viel. Deshalb dominierte Saarbrücken jahrelang dieses Kino des Coming of Age, vielleicht sogar Coming Out, wenn man Glück hatte. Aber jetzt muss ich sagen, gibt es da diesen Shift weg davon und diese Suche nach Identität auch ganz breit verstanden. Das dominiert seit ein paar Jahren sowieso diese vielen ersten Filme. Und das ist ganz spannend, weil die Fragen dann im Zentrum stehen, wer bin ich? Aber nicht mehr so platt sexuell orientiert, sondern ganz grundlegend, wo ist mein Platz in dieser Welt? Ja, wer soll ich sein und für wen kann ich das sein? Was macht das mit mir? Das bedeutet übrigens auch, dass viele Filme eher episodisch erzählen. Diesen Mut, eine große Geschichte zu erzählen, die etwas erklärt, das hat man gar nicht mehr. Man sucht nach Fragment, nach der Episode. Und zwei Filme, die das sehr schön machen, kommen dieses Jahr aus der Schweiz. Der eine heißt Solo-Show von Julius Weigel und der erzählt von einem jungen Kunststudenten, der kurz davor ist, seine große Ausstellung zu machen und dafür sehr absurde Nebenjobs machen muss. Und in jedem Nebenjob ist er quasi wie ein Performer jemand komplett anderes für diesen Arbeitgeber. Und das zeigt ja auch noch die Frage, was ist wahr, was ist authentisch, gerade in der Kunstwelt, nicht wahr, in der er sich bewegt. Mhm. Der andere Film, der das ganz anders verhandelt, ist Wolves aus der Schweiz. Da geht es um eine junge Social-Media-Beraterin, die für eine Death-Metal-Band mit auf Tour ist und sie ist sehr fasziniert von dem Frontsänger und merkt, dass seine Tattoos aber schon so rechtsnationales Gedankengut transportieren und wir sehen, wie sehr sie beeinflussbar wird, auch übrigens durch Social Media. Also auch das ein Film, der fragt, wie gefährlich ist es, nach einer eigenen Identität zu suchen? Wer verführt uns da und in welche Löcher kann ich fallen? Das sind schon die spannendsten Beiträge dieses Jahr aus Saarbrücken, die genau diese Fragen stellen.
Mhm. Und wenn wir jetzt den Doku-Wettbewerb uns in Saarbrücken nochmal anschauen, der ist ja international aufgestellt, traditionell jedenfalls. Also wo suchen sich die Filmemacher diesmal ihre Geschichten?
Bei sich selbst. Das finde ich auch so eine Bewegung, die interessant ist. Es ist sehr viel Autofiktionales. Die Kamera wird selten so richtig weit in die Welt gerichtet, sehr häufig auf Familienarchive. Es gibt einen Film, wo ein junger Regisseur den Suizid seiner Mutter nachforscht und fragt, kann ich dieses Leben überhaupt nochmal nacherzählen? Wer bin ich überhaupt? Was weiß ich von ihr? Hat sie mir alles erzählt? Es ist ganz viele Regisseurinnen fragen sich die Frage, ich bin jetzt Mutter geworden, was macht das mit mir? Wie ist das mit der Care-Arbeit in meinem Kreativberuf? Ich finde, dass viele dieser Filme keine wirklichen Antworten auf diese Probleme finden. Das finde ich etwas schade. Aber man merkt schon, dass sich gerade der Dokumentarfilm sehr stark in einem eher kleinen Rahmen bewegt um die Filmemachenden herum und eher weniger, wahrscheinlich auch hier, die Angst erschlagen zu werden von der chaotischen Gegenwart. Also wenig große Welt, viel mehr kleinere Welten, die da dieses Jahr dominieren.
Das sind auf jeden Fall alles sehr spannende Einsichten. Das 38. Filmfestival Max Ophüls Preis in Saarbrücken. Vielen Dank, Patrick Werlinski, hier im Studio dazu.
Sehr gerne.
Und dank deiner wissen wir jetzt auch, was sich dort abspielt. Außerdem der Hinweis auf das Streaming-Angebot. Zum Beispiel der Film Im toten Winkel der Wahrnehmung ist dort direkt abrufbar unter ffmop.de und auch sonstige Angebote. Also sehr gerne wahrnehmen.
Das Lesen der anderen.
Das aktuelle Missy-Magazin macht mit einem ungewohnt wirkenden Cover auf. Reality-Sternchen Gina-Lisa Lofink schaut da einen mehr oder weniger verheißungsvoll an. Glänzende Lippen, funkelndes Make-up im durchoperierten Gesicht. Die Geschichte dahinter wollen wir jetzt erfahren von Lara Hansen aus der Missy-Redaktion. Herzlich willkommen.
Hallo.
Also Gina-Lisa Lofink ist ja für viele der Inbegriff der Oberflächlichkeit und Künstlichkeit, aber auch eine tragische Figur. Also was macht sie für euer Magazin interessant?
Genau, Gina-Lisa Lofink kennen die meisten aus Germany's Next Topmodel 2008, an dem auch mit Basssätzen wie Zeig die Bohne und so weiter. Und genau, aber wir wollten einfach schauen, wer ist eigentlich Gina-Lisa Lofink? Was steckt dahinter? Und unsere Autorin Anja Rützel hat das eben auch gut hinbekommen. Eben Gina-Lisa Lofink ist zum Beispiel auch einfach eine feministische Ikone und das wissen die meisten nicht.
Inwiefern?
Sie hat sich viel für die Nein heißt Nein-Kampagne eingesetzt, aber auch für die Nur Ja heißt Ja-Kampagne jetzt mittlerweile. Denn ihr eigener Vergewaltigungsfall 2012, mit dem ist sie vor Gericht gegangen. Und es gab eben sogar Videobeweise, wo zu sehen war, dass sie gesagt hat, hör auf und nein, aber es hat dem Gericht nicht gereicht. Und sie hat den Fall verloren. Und sie hat sich dann quasi aktivistisch, quasi ist sie zu Shows gegangen und so weiter und zu ja, Interviews und hat sich eben dafür eingesetzt, dass eben Nein reichen sollte. Und dadurch war ihr Fall eben auch Katalysator für das schärfere Sexualstrafgesetz im Endeffekt.
Mhm. Ja klar, der Fall ist ja damals wirklich auch sehr intensiv beleuchtet worden. Ich kann mich erinnern auch an Hintergrundartikeln dazu und es war in der Tat nicht ganz einfach, diesen Fall zu verstehen. Und ich finde, juristisch ist es auch bis heute nicht ganz einfach zu sagen, so nach dem Motto, das war richtig oder das war ein Fehlurteil. Also es bleibt so ein bisschen für mich jedenfalls in der Grauzone. Aber wie schwierig ist es jetzt überhaupt, Gina-Lisa Lohfink als Mensch, den man eben so gar nicht einordnen kann. Also einerseits total operiert, andererseits, wie Sie sagen, feministische Ikone, gerecht zu werden.
Dem kann man nicht gerecht werden. Also man sollte sie auch nicht einfangen. Und sie ist eben einfach Projektionsfläche auch für Misogynie und Hetze schon so lange. Ich meine, Reality-TV-Star in den 2000ern zu sein, ist eben auch einfach ein hartes Pflaster. Sie war so viel Sexismus ausgesetzt und es wurde immer wieder versucht, sie in irgendwelche Boxen zu packen und in irgendwelche Kategorien. Und genau das wollen wir eben auch nicht. Und genau das hat Anja Rützel auch hinbekommen, indem sie eben auch die ganzen Widersprüche in der Person Gina-Lisa Lohfink eben auch gezeigt hat. Und auf der anderen Seite eben auch ihr den Raum gegeben hat, sie selbst zu sein und eben auch sich so zu zeigen, wie sie wirklich ist.
Mhm. Aber wie Sie sagen, man kann sie trotz allem, finde ich, immer noch schwer greifen. Also wirklich eine Gratwanderung auch in diesem Artikel, aber umso interessanter. Auch im aktuellen Missy ein Artikel von Ihnen, Lara Hansen, über Erika Kirks christliche Modemarke. Erika ist ja die Ehefrau des ermordeten Trump-Unterstützers Charlie Kirk und sie verkauft erfolgreich Hoodies, Shirts und so weiter mit evangelikalen Bibelversen darauf. Und Sie schreiben, hier werde Empowerment-Rhetorik benutzt, um, ich zitiere, antifeministische Ideale und verschwörerische Kriegsrhetoriken in ein Gefühl popkultureller Coolness zu betten. Vielleicht, damit wir das nochmal besser verstehen, wie passiert das?
Ja, Erika Kirk hat eine christlich-fundamentalistische Streetwear-Marke, schon seit 2018 tatsächlich. Das wissen auch die meisten nicht. Dadurch verkauft sie sozusagen Hoodies und Crewnecks und so weiter. Also auch was halt so in Anführungszeichen als Street gilt. Und druckt da ihre Bibel, also so Bibelverse drauf, die eben auch so diese Kriegsrhetorik haben. Also da steht dann sowas wie The Lord's Army oder The righteous are bold as a lion. Und das reiht sich halt ein in diese Kriegsrhetorik, diese spirituelle Kriegsführung quasi, die wir auch bei den christlichen Fundamentalisten in den USA gerade sehen, vor allem mit Charlie Kirk, der jetzt als Märtyrer gefeiert wird. Sie ist aber gleichzeitig, wo sie dieses eben dieses Narrativ von bescheidenen, keuschen Frauen eben auch befeuert, ist sie gleichzeitig so ein Boss-Babe, eigentlich so ein Girl-Boss quasi. Denn sie hat selbst, sie ist Unternehmerin, sie hat dieses Unternehmen jetzt schon seit 2018, sie hat selbst, macht einen Doktor in Christian Leadership, ist CEO von Turning Point USA geworden, als Nachgängerin jetzt von Charlie Kirk. Und das ist eben genau dieses Paradox, aber das neue antifeministische Ideal in den USA verkauft sich eben gerade dadurch, weil sie eben mit dieser Tradwife-Ästhetik auch nicht bei allen ankommen. Das verkauft sich nicht an alle. Und das quasi einfach verfängt auf die Art und Weise, dass es eben nicht so traditionell ist und nicht in Militäroptik auftritt. Und dadurch eben auch noch perfider wirkt einfach diese Radikalisierung.
Lara Hansen vom Missy Magazin. Das aktuelle Heft ist raus, kostet 8 Euro. Danke.
Dankeschön.
Im Iran ist die Zahl der Opfer der Gewalt des Regimes auf über 4000 gestiegen, nach Schätzungen von Menschenrechtsaktivisten, die ja auf Kontakte an der Kommunikationssperre im Land vorbei angewiesen sind, also von daher auch schon die Dunkelziffer wahrscheinlich weit höher. Auch iranische Filmschaffende wurden verhaftet, einige bei den Demonstrationen gar erschossen, wird berichtet. Und doch ist der Kampfesmut unter den Filmleuten nicht erloschen. Regisseur Jafar Panahi will nach seiner weltweiten Tour in den Iran zurückkehren, sagt sagte, obwohl er dort gerade erst zu einem Jahr Gefängnis verurteilt wurde. Christian Berndt über iranische Filmschaffende zwischen Verzweiflung und Todesmut.
Mariam hatte gerade ihr Haus verlassen. Als sie um die Ecke bog, war sie schon mitten in einer riesigen Demonstration, größer, als sie es je erlebt hatte. Gerade hatten die Demonstranten begonnen zu singen, als Sicherheitskräfte auf Motorrädern angerast kamen. Erst verschossen sie Tränengas, dann begannen sie blind in die Menge zu schießen, obwohl sie im Nebel nichts sehen konnten. Neben sich sah Mariam Menschen zu Boden gehen. Jemand stieß sie hinter ein Auto, das rettete sie. Irgendwie schaffte sie es nach Hause. Mariam heißt anders, ihren richtigen Namen zu nennen wäre lebensgefährlich für sie. Sie ist Posterdesignerin beim iranischen Film. Vor wenigen Tagen hat sie diese Audionachricht aus Iran an Masheed Samani geschickt. Die Filmkritikerin und Menschenrechtsaktivistin lebt in Kalifornien und ist Mitglied des iranischen unabhängigen Filmschaffenden Verbandes in Iran. Seit wenigen Tagen, erzählt Samani, könne man aus dem Iran wieder ins Ausland telefonieren, aber nicht umgekehrt. Am 8. Januar hatte das iranische Regime auf dem Höhepunkt der Proteste sowohl das Internet als auch das Telefon im Land gekappt. Samani vermutet, das Regime hat nun das Telefonieren ins Ausland wohl nur deshalb wieder ermöglicht, um die Telefonate abzuhören. Ihr wurde klar, dass es eine Falle sein könnte, sagt Samani. Mit ihren Kontakten im Iran redet sie deshalb nur über unverfängliche Dinge am Telefon. Vor einigen Tagen ist ein Freund aus Iran in die USA gekommen und erzählte sehr verstörende Dinge. Eine Freundin seiner Familie wurde bei einer Demonstration erschossen. Als Samanis Freund mit Angehörigen des Opfers in die Leichenhalle kam, sah er Massen übereinander gestapelter Leichensäcke. Und als er darunter kleine schwarze Säcke bemerkte, wurde ihm klar, dass Kinderleichen darin stecken. Das Regime hat ein Ausmaß an Brutalität erreicht, das selbst für iranische Verhältnisse exorbitant ist, meint Samani. Gerade ist sie damit beschäftigt, Kontakt zum Filmteam von Jafar Panahi zu bekommen. Sie ist tief besorgt, weil es vom Team keine Nachrichten mehr aus dem Iran gibt. Der iranische Regisseur Jafar Panahi ist derzeit mit seinem Film Ein einfacher Unfall auf Oscar-Kampagne unterwegs. Panahi hat jetzt die Gewalt des iranischen Regimes von New York aus scharf verurteilt. Panahi kündigte außerdem an, sobald er seine Filmtour in den USA beendet hat, werde er in den Iran zurückkehren, obwohl er dort kürzlich zu einem Jahr Gefängnis verurteilt wurde. Das sei typisch für iranische Künstler, sagt Samani, sie laufen nicht weg. Auch junge iranische Filmschaffende, die Stipendien im Ausland haben, kehrten zurück. Die Iraner werden weiter kämpfen gegen das Regime, sagt sie. Viele setzten jetzt ihre Hoffnung auf ein Eingreifen der Amerikaner. Trotz allem ist sie zuversichtlich, dass sich das Regime nicht halten kann. Skeptisch ist dagegen die iranische Regisseurin Manijeh Hekmat. Die Erfahrung hat gezeigt, wenn das Regime die Brutalität steigert und die internationale Gemeinschaft nicht reagiert, breitet sich Depression aus im Iran, sagt Hekmat. Allerdings waren die Proteste im Iran noch nie so groß wie jetzt, sagt sie. Die wirtschaftliche Not treibe mittlerweile so viele Menschen wie nie auf die Straße. Letztes Jahr bekam sie nach 40 Jahren Regiearbeit zum ersten Mal Arbeits- und Reiseverbot. Sie gab medizinische Gründe an, um das Land verlassen zu können. Im Moment lebt sie in Berlin. Aber ihren nächsten Film will sie trotzdem wieder in Iran drehen. Hekmat ist berühmt in ihrer Heimat und ihre Filme liefen auf internationalen Festivals, Free Women zum Beispiel auf der Berlinale. Wegen der kritischen Inhalte kommen Filme wie Women's Prison über ein Teheraner Gefängnis im Iran aber schon lange nicht mehr ins Kino. Um Drehgenehmigungen für ihre Filme hat sie sich seit 13 Jahren nicht mehr gekümmert, weil sie die Autorität des Regimes nicht anerkennt, sagt sie. Hekmat ist schon mehrmals verhaftet worden, sowohl wegen ihrer Filme als auch ihrer politischen Aktivitäten. Was sie im Moment aus dem Iran hört, sei schrecklich. Ihr früherer Regieassistent, der Regisseur Javad Ganji, wurde bei einer Demonstration erschossen. Wenn man getötet wird, ist das nicht das Ende des Schmerzes, sagt Hekmat, denn die Familien von getöteten Demonstranten werden weiter drangsaliert. Angesichts der Massaker scheint die Protestbewegung fürs Erste abgeflaut zu sein. Aber da sind sich viele Filmschaffende einig, wenn das Regime bleibt, werden sie auf jeden Fall wieder anfangen, auf die Straße zu gehen.